Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Arzu und ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast. In meinem Podcast geht es um Sterneneltern wie mich. Es geht rund um die Themen Fehlgeburt, Geburt, das Wochenbett, das Stillen, das Elterndasein und alles, was dazugehört. Ich gebe Menschen wie mir eine Stimme, denn für mich war es die beste Medizin, mich selbst mit Menschen austauschen zu können, die dasselbe Schicksal wie ich erleiden mussten. Danke, dass du da bist. Schön, dass du da bist und ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich möchte noch dazu erwähnen, ich bin keine Psychologin. Ich bin Sternenmama, die leider auf brutale Art und Weise ihre Tochter verloren hat. Ich möchte hier ein Safe Place schaffen für Elternteile, die leider ein Kind verloren haben. Egal auf welche Art und Weise. Jeder ist hier willkommen, vor allem Omas, Opas, Tanten, Onkels, auch Menschen im Umfeld wie Freunde, die nicht wissen, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Es werden hier viele Themen angesprochen und ich freue mich nochmal alle, dass ihr da seid. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Es ist so eine lange Zeit vergangen, in der ich keine Aufnahme gemacht mehr hatte oder irgendwie jemanden zu Besuch in meinem Podcast hatte. Das Leben ist halt außerhalb von Instagram und den sozialen Medien halt ein bisschen anders. Ich hoffe, es geht euch allen gut, den Umständen entsprechend. Ich hoffe, jeder ist auf dem Weg, auf den er sein möchte. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für die Zahlen, die ich sehe, obwohl ich nicht so aktiv war mit meinem Podcast, bedeutet mir sehr, sehr viel. Danke auch die Leute, die mich von Anfang an unterstützen. Also es ist jetzt schon ein Jahr her. Es ist ein Jahr Feuerregen an dem Podcast, den ich jetzt mache oder sozusagen gestartet habe. Ich möchte mich bei allen Mädels bedanken, die in meinem Podcast waren. Und tatsächlich habe ich fast zu allen Mädels, mit denen ich Folgen gedreht habe, wirklich auch noch Kontakt. Und das ist echt cool. Also ich finde das so toll, dass ich trotz all, was so im Alltag so passiert, dass ich bei vielen Mädels so die Geschichte und auch die weiteren Abläufe und Geburten, leider wieder auch Fehlgeburten, dass sich das alles so ein bisschen, oder Kinderwunschbehandlungen, die so noch stattfinden, dass ich das alles so noch nebenbei mitbekomme. Und ich glaube, dass das für manche auch vielleicht dann interessant sein könnte, weil die Mädels haben sich natürlich wieder alle wieder erklärt, dass sie nochmal auftreten würden. Wir wollen ja auch mal alle Happy Ends, die aber vielleicht nicht immer mit einem Kind enden, sondern vielleicht mit Geschichten, vielleicht mit neuen Erfahrungen und Situationen oder auch neuen Ideen, die man vielleicht, wie soll ich das sagen, umsetzen kann in bestimmten Situationen, in die sich vielleicht andere Frauen gerade befinden. Wie ich schon erwähnt hatte, so wie das Leben halt spielt, auch bei mir hat sich einiges getan und ich hatte mich ja mit einer längeren Pause verabschiedet. Und ja, ich habe damals entschieden, als ich schwanger war, es gibt in Österreich eine Bildungskarenz, die man nach diesem, in Deutschland ist es ja so, glaube ich, so Elternzeit und hier ist es so die Karenz, die man nehmen kann von 1 bis 2 Jahren, habe ich mich entschieden, diese Karenz für 1 Jahr zu machen, mit meinem Arbeitgeber damals zu sagen, okay, hey, passt, ich bleibe etwas länger zu Hause, ich werde die Bildungskarenz machen und werde dann eine bestimmte Schule dranhängen und werde diese Schule zu Ende bringen und die dauert, glaube ich, hat sie bei mir 5 Monate circa gedauert. Und das kam ja leider nicht zustande. Erstens wurde die Bildungskarenz direkt nach der, gab es eine Gesetzänderung, dass man das nicht mehr machen darf. Also sozusagen, das wurde direkt geändert, dass man nach dieser normalen Karenz, diesem Art Elternzeit, das dranhängt und dass das halt auch irgendwie finanziert wird. Da gab es dann neue Regelungen und in meinem Fall war es ja dann so, dass wir gesagt haben, okay, meine Tochter lebt nicht und ich werde sowieso andere Wege für mich selber einschlagen müssen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht bei meinem neuen Arbeitgeber. Hatte ich das erwähnt, dass ich das vorhatte, dass das halt nicht zustande gekommen ist. Ich habe mit meinem Mann gesprochen, die Schule kostet ja auch etwas, also es ist jetzt nicht immer alles so günstig oder Bildung ist ja leider nicht immer kostenlos. Und dann habe ich mir gedacht, passt, Nach einem Jahr, nachdem meine Tochter verstorben ist, war für mich klar, ich mache jetzt die Dinge, die ich mir vorgenommen habe und die ich mir selbst versprochen habe. Und das war einer dieser Dinge. Ich habe gesagt, ich mache das, ich ziehe das jetzt durch, ich melde mich jetzt an, ohne mich auf irgendwie, wie soll ich das sagen, auf irgendwie, auf was anderes zu konzentrieren und zu sagen, oder ich hole das dann nach. Nein, ich habe durch den Tod meines Kindes gelernt, die Zeit ist jetzt, wir machen das jetzt und wenn wir was durchziehen wollen, dann ziehen wir es auch durch. Das war so meine Entscheidung und dadurch, dazu kam es dann halt auch einfach. Ich saß da auf der Couch, random, habe mir das angeguckt, das war immer so mein Blickfeld, habe mich angemeldet, habe es meiner Chefin gesagt, dass ich mich da angemeldet habe und dass es halt außerhalb der Arbeitszeiten geht, Freitag, Samstag und dass ich halt während den Prüfungsphasen vielleicht ein bisschen Gleitzeit oder halt Urlaub nehmen möchte und Leute, ich habe es durchgezogen. Ich habe meinen Abschluss in der Tasche und ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe das für mich selbst gemacht. Ich habe das für mich gebraucht, dass ich das durchziehe, dass ich wieder mal ein Erfolgserlebnis für mich selbst einfach habe, dass ich für mich als Frau für meine Bildung etwas tue. Ich bin voll dafür, dass ich mich weiterentwickle in den Bereichen, wo ich arbeite oder was ich mache. Und das war eine sehr intensive Zeit, aber ich bin sehr dankbar, dass ich das durchgezogen habe, dass ich gesagt habe, ich mache das und ich habe es auch gemacht. Ich habe sehr tolle Leute kennengelernt in dieser Zeit, mit denen ich heute noch in Kontakt stehe und das macht mich richtig stolz, macht mich richtig, richtig happy. Und es gibt aber ein Thema, was mich seit dem ersten Geburtstag meines Kindes sehr stark begleitet hat. Ich hatte Überlegungen, Erwägungen, mit denen ich mich befasst habe, wie zum Beispiel, will ich noch ein Kind? Möchte ich noch ein Kind? Möchte ich ein Pflegekind? Möchte ich ein Adoptivkind? Für mich war schon immer klar, ich muss keine Bauchmama mehr werden. Also für mich war das so, dass ich gesagt habe, soll ich nicht? Wollen wir den Schritt wagen? Ist meine Ehe stark genug? Passt es gerade in mein Lebensumfeld? Und ja, ich glaube, dass das für viele Frauen, wenn ich so rede, die was vielleicht einen harten Kinderwunschweg hinter sich haben, gerade nicht so einfach ist, wenn man solche Sätze hört. Man muss aber halt bedenken, die Sachen, die ich so erlebt habe, wenn du dein eigenes Kind in deinen Armen stirbt, macht man sich, glaube ich, dann nochmal anders Gedanken. Ich kenne viele Sterneneltern, die versuchen direkt nach dem Wochenbett wieder schwanger zu werden, was voll okay ist. Ich hatte den Wunsch auch. Also ich habe auch das Go von den Ärzten bekommen, nach 3, 4 Monaten, falls wir wollen, dass wir loslegen können. Und die Vernunft hat bei mir gesiegt. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre nicht bereit, diesen Schritt selbstständig oder eigenständig irgendwie zu gehen. Zu sagen, okay, hey, wir wissen ja alle, wie Kinder funktionieren, ne? Ob ich sage, okay, wir machen das jetzt wieder oder wir probieren das jetzt. Und vom Kopf her, von der Psyche her, null bereit. Und ich bin froh, dass bestimmte Dinge halt einfach so gekommen sind, wie sie gekommen sind, weil ich mir denke, alles hat schon seinen Grund in seinem Leben, außer ich finde leider keinen Grund, warum mein Kind verstorben ist, aber ja. Meine Tochter hatte ihren ersten Geburtstag, also wir haben auch bald den zweiten Geburtstag meines Kindes und ich habe mir halt die Frage gestellt, so hey, wie geht es jetzt weiter mit uns oder was machen wir denn jetzt? Das gab das Thema Adoption und Pflegekind. Adoption ist leider sehr, sehr schwierig, egal ob in Österreich oder in Deutschland. Ich als deutsche Staatsbürgerin, die in Österreich lebt, ist nochmal ein bisschen eine andere Situation und die Kriterien, die Aufnahmen, die finanzielle Situation und diese langen Wartelisten und keine Ahnung was. Und wir, ich sage jetzt, wenn ich jetzt wir sage, würde ich fast lügen, ich wäre bereit gewesen, bestimmte Dinge oder bestimmte Wege einzugehen und auch die Pflege in Erwägung zu ziehen, dass man sagt, okay, passt. Ich werde auch irgendwie, ich ziehe auch die Pflege in Erwägung. Ich hatte auch schon Termine, wo ich dann Beratungsgespräche hatte. Und für meinen Mann zum Beispiel ist die Pflege so ein Thema, wenn du das möchtest und wenn du kein eigenes Kind mehr willst, es ist dein Körper, es ist deine Entscheidung, gehe ich diesen Weg mit dir. Und ich finde das sehr stark von meinem Mann und die Begründung von meinem Mann ist auch wirklich sehr ehrlich und die ich auch sehr, sehr verstehe, ist, er hat Angst, dass man uns das Kind in der Pflege, wenn sie nur zu eine gewisse Zeit bei uns sind, dass man sie uns wieder wegnimmt. Wenn wir uns an die Kinder gewöhnen, wenn wir uns wieder sagen, okay, hey, wir haben eine Routine gefunden und jemand nimmt uns das Kind weg, so wie auch unsere Tochter auf einmal weg ist. Und dafür habe ich eigentlich vollkommen Verständnis, aber ich wollte trotzdem den Ganzen eine Chance geben und das Ganze irgendwie ins Rollen bringen und zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt und wir schauen uns das an. Und letztendlich war dann die Entscheidung, was machen wir? Und das ist jetzt so ein Thema, das muss nicht jeder verstehen. Das kann jeder so hinnehmen, wie er es möchte. Und erstmal möchte ich meinen riesengroßen Respekt an die Frauen ausrichten, die jahrelang für ein Kind kämpfen, also mir kommen die Tränen, die jahrelang dafür versuchen, die finanziell an ihre Grenzen kommen, die ins Ausland gehen, weil sie keine Möglichkeit mehr finden, weil es auf natürlichem Wege oder auf die künstlichen Version einfach nicht funktioniert hat. Und es ist hart und ich durfte das jetzt auf eigenem Leibe erfahren, was das bedeutet, aber auf eine andere Art und Weise. Ich habe mich entschieden, wie gesagt, nach dem ersten Geburtstag meines Kindes, okay, du hast dich jetzt aufgeräppelt, du bist einigermaßen bei dir. Die schlimmen Zeiten, die Anfangsphasen, sie sind jetzt vorbei, wir finden eine Routine. Für mich war klar, ich mache die Schule, für mich war klar, ich werde mich um die Pflegesituation kümmern oder um ein Adoptivkind und man hört auch in Deutschland ja, dass die Adoptivzahlen zurückgehen, was mich nicht wundert, weil die Auflagen so schwierig sind, was aber auch einerseits gut ist, um Schutz für Kinder. Für mich war immer klar, wenn ich meine Tochter nicht großziehen kann, gebe ich einem anderen Kind die Möglichkeit, in einem warmen Zuhause groß werden zu können. Und ich glaube, dass viele können das vielleicht nicht und ich verstehe das auch, wenn Leute sagen, nein, ich möchte nicht adoptieren. Ich verstehe das vollkommen, also ich habe so ein Verständnis dafür. Man muss auch dafür, glaube ich, von der Psyche und körperlich so bereit dafür sein, dass man sagt, ich nehme ein wild fremdes Kind auf, was nicht mein eigenes Kind ist. Aber im Türkischen sagt man, beden doğurur, der Körper gebärt, yürek büyütür. Und Jurek ist so etwas wie die Seele, das Innenleben eines Menschen, die Liebe, die Verbundenheit, die man mit einem Kind hat, was eigentlich das Kind lebt. Also es braucht nicht immer eine Blutverwandtschaft, um dieses Kind großziehen zu können. Und ich glaube, dass mein Mann und ich diese Fähigkeiten halt besitzen. Wie gesagt, kurz ausgeschwenkt und für mich war klar, okay, passt, wir lassen uns untersuchen. Wir haben uns in der Kinderwunschklinik vorgestellt, wir haben uns alles machen lassen, was man machen kann. Spermiogramm bei meinem Mann, Blutabnahmen bei meinem Mann, Tests bei meinem Mann, was man so sonst noch machen kann in intimen Bereichen, sage ich jetzt mal. Ich habe Abstriche machen lassen. Ich gehe immer wieder zum Arzt und lass mich kontrollieren und lass mir das anschauen und guck und wie kann ich dran arbeiten oder was kann ich meinem Körper Besseres tun. Und ich habe meinen AMH-Wert, meine Blutwerte, meine Reserven anschauen lassen. Und bei mir war soweit alles in Ordnung. Bei meinem Mann war das dann halt so, dass dann, glaube ich, ein, zwei Mal das Spermiogramm ein bisschen auffällig war. Und ja, das Thema ist, Leute, ich bin halt auch Ü30, mein Mann geht auf seine 40 zu. Und somit entscheidet man sich dann vielleicht halt auch für Situationen, die man halt vielleicht so nicht in Erwägung gezogen hat. Wir haben uns dann entschieden, wir nehmen das Geld in die Hand und lassen uns kontrollieren, lassen uns anschauen, lassen uns die Blutbilder machen. Was mich überrascht hat, gell, und das möchte ich jetzt jeder Frau, die hier zuhört, oder auch jeden Mann mitgeben. Ich war jahrelang, hatte ich leider aufgrund einer Darmerkrankung eine Essstörung. Und diese Essstörung war jetzt keine Bulimie, sondern es ging in die Richtung Magersucht. Und ich muss jetzt sagen, heute sehe ich nicht mehr danach aus, Gott sei Dank, ich habe das Größte überwunden, außer meiner Darmerkrankung nicht. Man sieht jeden Scheiß, den man seinem Körper hinzugefügt hat. Mein Arzt hat mich gefragt, ob ich Essstörungen hatte oder ob ich an bestimmten Krankheiten gelitten habe. Ich habe gesagt, ja. Mir ging es jahrelang sehr schlecht. Ich war sehr unterernährt, sage ich jetzt mal, aufgrund meiner Situation. Und er hat gesagt, man sieht das im Blutbild, dass ich meinem Körper Schaden hinzugefügt habe mit dieser ganzen Situation. Also ich rate allen, ernährt euch gesund, lasst diesen scheiß Süßstoff weg. Gibt eurem Körper die Vitamine, die Nährstoffe, die Fette, die ein Körper braucht, weil ja, man sieht es und der Körper, der merkt sich alles so wie ein scheiß Sonnenbrand. Es ist einfach die Wahrheit. Ja, für mich war klar, ich werde mir die Eizellen einfrieren lassen. Das ist ja jetzt so modern. Abgesehen aber von dieser Modernität, mein Mann hat sich entschieden, seine Sachen einfrieren zu lassen. Ich habe mich entschieden, meine Sachen einfrieren zu lassen und auch Blastozysten. Blastozysten sind Babys, die man machen lässt. Uns wurde halt alle von allem abgeraten. Man hat gesagt, sie sind noch jung, sie sind Ehepartner. Es ist gerade die Möglichkeit, dass sie Blastozysten machen. Blastozysten werden so gezeugt, wenn ich etwas Falsches sage, bitte korrigiert mich, dass man das Spermiogramm und die Eizelle zusammenfügt und dadurch entstehen kleine Eisbärbabys und die werden dann eingefroren und können einer Frau im späteren Zeitpunkt eingesetzt werden, wie bei einer IVF, ICSI und auch für die spätere Zeit. Wir haben jetzt alles auf Reserve, wir sind diesen Weg gegangen und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es bereue, dass ich diesen Weg gegangen bin. Einerseits bin ich mir selbst dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber Leute, es war nicht, diesen Schritt zu gehen, war nicht leicht. Es war wirklich nicht leicht. Ich habe das Ganze machen lassen. Die letzten 3 Wochen während Weihnachten und vor Neujahr. Genau. Also wir haben Dezember, fing's an mit den ersten Untersuchungen und mit dem ganzen Aufklärungsgesprächen, wo wir in der Klinik waren. Und Leute, das war echt nicht ohne. Du bekommst einen Plan, du musst dich an jede Uhrzeit halten, währenddessen du die Spritzen einspritzt. Es darf keine 5 Minuten vergehen, wurde mir gesagt, es soll immer in dem Zeitraum sein, in demselben Zeitraum sein, wie ich mir die Spritzen setze. Ich will nicht lügen, ich habe jetzt teilweise auch schon manche Sachen vergessen, weil es jetzt über ein halbes Jahr her ist, wie man sich die Spritzen setzt, was man sich spritzen muss, bestimmte Medikamente. Also ich möchte jetzt auch keine Namen sagen von den Medikamenten, ich denke aber, dass es gängig ist, aber ich bin mir auch sicher, dass viele Frauen Unterschiedliches bekommen, also so wurde mir das auch erzählt, wie stark man stimuliert oder wie stark man das macht. Warum man das macht, ist zum Beispiel bei mir war das klar, wir wollen Eizellen gewinnen, so viele wie möglich, qualitativ so gut wie möglich und ich nenne auch bewusst nicht die Eizellen und Blastozystenanzahl, weil ich finde, bei jeder Frau ist das unterschiedlich und jede Frau sollte das auch für sich selbst entscheiden und nicht jeder Körper ist gleich. Deswegen behalte ich die Zahlen für mich. Ich hatte aber Gott sei Dank nach dieser Stimulation ein sehr, sehr gutes Ergebnis, leider aber auch eins, was mich umgehauen hat. Ich glaube, es war eine Stimulationsphase von 2 Wochen, ich will nicht lügen. Morgens, abends spritzt du dir was und das ging dann, zwischendrin waren immer Kontrollen und ich musste immer wieder zum Arzt. Leider hatte ich eine so starke Überstimulation, dass ich Wasser im Bauch hatte. Also es war dann schon so schlimm, dass ich nicht mehr essen konnte. Ich hatte solche Schmerzen, alleine beim Sitzen. Ich habe gekotzt, was ich gegessen habe. Ich konnte nur auf der linken Seite liegen, weil das angenehm für mich war. Und ja, oh, es war so schlimm. Ich war grün und blau, mein Bauch. Ich hatte überall blaue Flecken. Ich habe ausgesehen, als hätte mich jemand am Bauch geschlagen. Also als hätte mich da irgendjemand misshandelt. Also schlimm, schlimm, wirklich schlimm. Also das hat so weh getan und es war so unangenehm. Man hat es mir im Gesicht angesehen. Also als ich auch beim Arzt war, mein Arzt hat gesagt, Sie sehen echt scheiße aus. Ich so, mir geht's auch nicht gut. Ich hatte Schweißausbrüche. Mir ging's so dreckig. Ich kann das nicht in Worte fassen. Also wenn man die normalsten Dinge nicht mehr machen kann, dann stellt man sich ja die Frage, hey, was ist hier eigentlich los? Was tue ich mir eigentlich meinem Körper an? Und das hat auch eine sehr, sehr lange Zeit gedauert, bis sich die Wassereinlagerungen, die blauen Flecken, die Stichwunden, die ich hatte, dass die weg waren. Es war klar, dass ein OP-Tag stattfindet. An dem Tag bin ich aufgestanden. Natürlich habe ich alle Medikamente eingehalten, wie und was ich machen muss. Es gibt ja auch leider die Gefahr, dass diese Eizellen, die gewonnen worden sind, dass die platzen oder nicht gut sind. So wie eine Eizelle auch platzt, dass man dann seine Periode kriegt, das hätte auch bei mir passieren können. Und man hat mir diese Eizellen dann an einem OP-Tag entfernt, also herausgenommen. Sprich, ich bin morgens aufgestanden, ganz früh, habe mich fertig gemacht. Ich durfte, glaube ich, nichts essen, nichts trinken, genau. Mein Mann und ich sind in die Klinik gefahren, es war stationär. Ich habe mich hingelegt, habe einen OP-Kittel bekommen, ich hatte ein Narkosegespräch. Dann hat mich die Ärztin gefragt, warum und wieso ich das mache, ob ich eine Kinderwunschbehandlung. Ich so, aufgrund meiner Vorgeschichte. Boah, die Ärztin hat dann auch, sie war die Anästhesistin, sie hat auch Tränen in den Augen bekommen. Sie hat dann gesagt, boah, das ist ja nicht ohne, was sie da durch haben. Deswegen, sie versteht das und warum wir das machen und wieso wir das durchziehen. Und ja, dann ging es auch schon los. Ich hatte voll die tollen Krankenschwestern. Ich möchte mich nochmal bei dieser Klinik bedanken. Ich habe noch nicht mit dieser Klinik gesprochen, also ich möchte noch gerne ein Gespräch und dann das, bevor ich die Namen nenne. Und ich glaube aber nicht, dass die was dagegen haben. Und ja, das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass ich dann in den OP-Saal gebracht worden bin, also sprich auf so einem Behandlungsstuhl, und mir hat man dann eine Narkose verabreicht und ich habe das alles nicht mitbekommen, wie mir die Eizellen entnommen worden sind. Man hat mir die alle rausgepickt und hat dann gesagt, wie das Ergebnis ist. Für mich war es sehr happy, also ich habe mich sehr, sehr gefreut, wie es ausgefallen ist, und dann durfte ich auch nach Hause. Und dann war auch schon Weihnachten, soweit ich weiß, ja. Und dann gingen wir auch in die Pause von der Arbeit her. Ich hatte fast zweieinhalb, drei Wochen Urlaub. Wir haben das dann genossen. Ich habe aber noch sehr lange gebraucht, dass ich zu mir komme. Warum soll ich lügen? Also das war schon sehr, sehr hart für mich. Mein Bauch ist, bis mein Bauch einigermaßen zu sich gekommen ist. Meine Eierstöcke waren so angeschwollen, wo ich mir dachte so, boah, wann hört das Ganze endlich auf? Wann? Ich kann nicht mehr. Und das ging aber leider noch eine Zeit lang. Und ja, jetzt habe ich Babys auf der Seite, ich habe Eizellen auf der Seite. Ich fühle mich sicherer mit dem Ergebnis, was ich habe. Was ist, wenn ich in 5 Jahren ein Kind möchte? Also die sind ja auch nur eine gewisse Zeit eingefroren, meine Eizellen, und also diese Blastozysten. Und du kannst den, und wenn man sie auftaut, heißt es auch nicht, dass das, wenn mal ein Transfer stattfinden sollte, dass diese Babys oder dass diese Sachen auch überleben. Sie haben ja auch eine Art von Qualität. Und ja, ich glaube, jede Frau, die das so hinter sich hat, die das so mithört oder die das so im Kopf haben, oder die das schon mal selber erlebt haben. Ich finde es immer voll krass, wenn ich auf Instagram sehe, dann setzen sie sich die Spritze und dann denke ich mir so, jetzt verstehe ich dich, liebe Frau, was du da eigentlich durchmachst, weil das tut weh, das brennt, das tut weh, das ist unangenehm und man ist voller Hormone. Also ich war normal, aber es gab so Zeiten, wo ich mir dachte, ich bringe meinen Mann um. Ich verpiss dich aus meiner Reichweite. Also man ist total überstimuliert, also egal in welcher Situation man da eigentlich ist. Und es tut alles weh und man will einfach nur noch, dass es aufhört. Und ich muss halt auch sagen, diese Doppelbelastung, Schule vorbereiten, Schule, diese Überstimulation, dann die Behandlungen. Der Körper hat sich wieder verändert und ich hatte so langsam endlich mal das Gewicht. Also ich bin jetzt nicht so der größte Sportler und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich so immer auf meine Ernährung achte. Jeder, der mich auf Instagram verfolgt, weiß, ich esse einfach gern. Mein Mann ist Bäckermeister und er arbeitet halt in dieser Entwicklung und wir haben ständig was zu essen und wir lieben es zu essen und wir haben beide halt auch die kulturellen Herkünfte. Also ich bin ja deutsch, türkisch mit asiatisch-russischen Wurzeln, also keine Ahnung, also zu dem habe ich leider keine Verbindung, aber das bin ich und ich glaube, mein Mann ist Kurde und wenn dann diese Kulturen aufeinander kommen, man isst und endlich war mein Körper mal so, dass ich gesagt habe, okay, so langsam fange ich an, meinen Körper zu akzeptieren und ich passe auch wieder meine Sachen, habe ich meinen Körper wieder ruiniert. Ich hatte dieses Wasser und man nimmt ja auch zu. Dann war Weihnachten, dann ist ihr von Haus aus. Dann hatte ich halt, ich glaube, ich habe um die 5-6 Kilo zugenommen und habe meine Hosen nicht mehr zugekriegt. Und hat mir dann gedacht, ja, kannst du nichts machen, also ist halt einfach nur mal so. Und musst du halt akzeptieren. Und ja, das ist so mein Weg, was so eigentlich die letzten paar Monate war. Ich habe wirklich gebraucht, dass ich wieder zu mir komme, dass ich bestimmte Dinge wieder akzeptiere, so wie sie sind und dass ich sage, okay, jetzt geht's so voran und ich komme so wieder voran und dann diese Highlights, die ich gefeiert habe, die Menschen, die ich kennenlernen durfte und ich habe mir bewusst wieder so den Fokus auf mich selber gestellt und um mir eine Pause zu geben von all dem Kinderwunschbehandlung, Pflege, Beziehung, Freundschaften, sondern einfach mal wieder zu sich selber zu finden. Ich war auch einfach zu selbst mit mir selbst beschäftigt und ich glaube, das darf auch mal im Leben sein. Ich habe das aber auch mit niemandem kommuniziert, dass ich das mache, außer mit meiner Arbeitgeber und mit meinem Mann und mit einer Freundin. Und mit einer Sternemama, mit denen ich aber auch intensiv in Kontakt stehe, die aber auch wissen, was in meinem Leben so vorgeht. Ich denke, es muss nicht jeder wissen, was ich mache. Im Nachhinein habe ich die Dinge auch erzählt, was und wie war. Und viele Menschen können halt einfach damit nichts anfangen. Zum Beispiel die Freundin, der ich es erzählt habe, deren Schwester hat das durch die Sternemama, hat in demselben Jahr, fast im selben Woche, dasselbe, also auch ihre Tochter verloren. Die versteht das zum Beispiel manchmal noch. Und es gibt aber auch Leute, die würden das, glaube ich, nicht verstehen, auch wenn sie Sterneltern sind. Es ist, ja, eine andere Situation. Und heute bin ich dankbar über die Schritte, die ich gegangen bin. Ich fühle mich so sicherer. Ich fühle mich so besser. Jetzt steht mein Geburtstag an. Der Geburtstag meines Mannes steht an, der Geburtstag meiner Tochter. Wir haben ja alle im August Geburtstag und auch leider der Todestag von meiner Tochter zugleich mein Hochzeitstag und ihr Beerdigungstag. Es kommen wieder emotionale Tage auf mich zu, wo ich dankbar bin, dass ich mit dem Kopf so weit bin, dass ich bestimmte Entscheidungen für mich richtig entscheiden konnte. Ob ich damit die Menge an Geld, die ich hier ausgegeben habe, ob sich das alles gelohnt hat, ob ich das jemals brauchen werde, ist natürlich eine andere Sache. Aber ich möchte hiermit auch den ganzen Frauen Mut machen. Ich möchte sagen, hey, that's okay. Also egal, wie du dich entscheidest, ist es in Ordnung. Und ich möchte mich nochmal fürs Zuhören bedanken, wenn es Leute gibt, die zum ersten Mal vor solchen Behandlungen stehen, meldet euch gerne, ruft mich an, wollte ich schon sagen, schreibt mir gerne auf Instagram, wenn ihr Fragen zu den Einzelheiten habt oder gewisses wissen wollt. Also die Summe kann ich nennen, also da wir liegen hier bei circa 5.000 bis 7.000 Euro, so ganz genau habe ich es nicht ausgerechnet. mit Einfrieren, Behandlungen, Narkose, aber mit allem drum und dran. Man muss aber auch sagen, ich lebe hier in Österreich und von den Vorunterstützungen her sind es dann halt auch Unterschiede, wie sehr man unterstützt wird von diesen Kinderwunschfonds. Das ist in Deutschland und in Österreich ganz anders geregelt. Deswegen versuche ich immer transparent zu sein, wenn ich über diese Dinge rede, weil ich mir denke, jeder wird so seinen eigenen Weg dazu haben oder egal in welchem Land man lebt. Jetzt ist ja so die Diskussion von dieser Leihmutterschaft und durch den Politiker Jens Spahn ja total in der Öffentlichkeit, wird heiß diskutiert in Deutschland. Und deswegen bin ich gespannt, was sich da so entwickelt und was da so alles auf jemanden zukommt und oder wie viel da eigentlich noch in Gesprächen ist. Ich finde, dass Österreich macht gerade einen Fortschritt. Eltern, die in Kinderwunschbehandlungen sind, die werden gerade etwas, die sollen besser unterstützt werden, was mich unglaublich freut. Ich wünsche mir auch für Deutschland, dass Deutschland nachzieht. Mit dem Thema mit mehr Unterstützung auch für gleichgeschlechtliche Paare und bin gespannt, was mir die Zeit so noch bringt. Es gibt noch einen Teil 2 zu diesen ganzen Sachen, für was ich mich sonst noch so entschieden habe und ich bedanke mich wieder fürs Zuhören nach so einer langen Zeit, bedanke mich wieder auch bei allen Leuten, die für mich in dieser Zeit da waren, die meinen Podcast gehört haben, die Zahlen hochgeschossen haben. Ich hoffe, es ist soweit. Ich möchte ja mit diesem Podcast Geld verdienen. Es reicht aber leider noch nicht. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen mehr tun. Ich weiß es nicht, dass ich Kindergräber bezahlen kann mit diesem erwirtschafteten Geld. Und nein, Leute, ich verdiene kein Geld daran. Ich mache das alles immer noch freiwillig und sage ich jetzt mal so. Also meine Arbeit und mein Geld steckt hier drinnen, aber es kommt noch nichts hinein. Der größte Wunsch von mir ist, wie jeder weiß, Kindergräber zu gestalten. Und vielleicht ändert sich demnächst ja mal irgendwas ins Positive. Und ich freue mich weiterhin auf eure Unterstützung. Sag danke fürs Zuhören. Danke auch für die Leute, die mich unterstützen, die meinen Podcast teilen, für die ihn anhören. Und auch wildfremde Menschen, die ich nicht kenne, denen ich ein bisschen Mut geben kann für die Nachrichten, die ich bekomme. Danke und wünsche euch einen wundervollen August, genießt es und wir hören uns, würde ich mal sagen, den August werde ich jetzt ein bisschen genießen, wir hören uns wieder im September.